beim Podcast der Baptisten Reutlingen. Besuchen Sie auch unsere Webseite unter www.baptisten-reutlingen.de.
Ihr Lieben, ich habe Grüße mitgebracht von der Familie Irion. Christoph und Dagmar Irion, die mittlerweile in Wetzlar wohnen. Und ein E-Mail-Gruß hat mich erreicht, den ich an die Gemeinde weitergeben möchte, von der Cornelia Foslo aus Neuseeland. Erntedank. Dieses Fest ist uralt, also viel älter als wir alle zusammen. Als jüdisches Fest hat es in der christlichen Kirche ebenfalls einen festen Platz. Immer so nach der Ernte. Ist ja auch eben Erntedank. Am heutigen Sonntag wollen wir stellvertretend für alle Ernten unseres Lebens das einüben. Denn es ist eben kein einmaliger Ausreißer, den man mal Ende September, mal Anfang Oktober in der Gemeinde feiert. Dann schmückt man die Kirche ganz schön. In manchen anderen Gemeinden singen die Kinder noch ein Lied. Wir singen fröhliche Lieder. Es ist schön bunt. Und dann läuft alles wieder ganz normal, wie es immer läuft. Nein, es ist kein Ausreißer. Wir üben das heute ein, was es eigentlich bedeutet, reich gesegnet zu sein. Nur ist uns das nicht bewusst, dass wir das heute einüben und dann wieder vergessen und dann wieder so tun, als hätten wir nichts. Was bedeutet das nämlich, mit all dem Notwendigen zum Leben eigentlich immer versorgt zu werden? Was bedeutet es, dass man seit jeher Gott als Geber aller guten Gaben besingt, bestaunt? Was bedeutet das eigentlich? Was bedeutet es für dich und für mich? Was bedeutet das für uns als Gemeinde? Erntedank heißt ja schließlich, und ich habe ja gesagt, wir üben das ja ein, haben das schon in den Liedern versucht, wir geben Antwort. Auf gut Deutsch heißt es, wir verantworten uns jetzt mal für all das Gute. Wir geben Antwort. Ihr Lieben, auf den ersten Blick ist unser Predigtext alles andere als ein Erntedank-Idylle-Text. Es geht nicht in erster Linie um Kürbisse, Kartoffeln, Kohl und Karotten. Unser Predigtext ist eher in der Gattung Gerichtsgleichnis beheimatet, also nicht schön. Untypisch für Erntedank. Ein Gerichtswort mitten in der Feld-, Frucht- und Wiesenidylle. Jetzt bei diesem schönen Wetter können wir das ja noch mehr genießen. Ich möchte euch drei Gedanken dazu anbieten. Erstens, die Lebensmittel. Die Lebensmittel. Jesus erwähnt in seinem Gleichnis einen Allerweltsgroßgrundbesitzer. Übrigens könnte das auch eine Frau sein, aber in der Antike war das eher untypisch, dass Frauen einen großen Hof hatten. Die waren dann Herrin des Hauses mehr und nicht der ganzen Ländereien. Es ist auch kein Name vorhanden. Wir wissen nicht, wie der Mann heißt. Er könnte deinen und meinen Namen tragen. Aber was wissen wir über diesen Mann? Wir wissen eins, er ist reich. Übrigens, im Alten und Neuen Testament hat Reichtum überhaupt kein Geschmäckle. Nee, es ist nichts Schlimmes, ganz im Gegenteil. Im Alten Testament wurde Reichtum und Fülle und üppige Ernten immer als Segen Gottes angesehen. Gott meint es gut, er segnet uns. Jesus sagt, dieser Mann muss eine wahnsinnig gute Ernte eingefahren haben. Ein erster kleiner Hinweis findet sich hier schon, eigentlich zwischen den Zeilen stehend. Für seinen Reichtum, also für sein Geld, hat er vielleicht hart gearbeitet und vielleicht einiges geerbt. Hier mal ein Häusle, hier mal was ganz anderes, ein Feld. Aber für seine üppige Ernte kann der Mann eigentlich so nicht sehr viel. Da gibt es viel zu viele Faktoren, die das begünstigen. Genug Regen, naja, aber auch nicht zu viel Regen. Genug Sonne, aber wohl dosiert und zur richtigen Zeit. Das heißt, wenn wir tatsächlich offene Ohren haben, dann hören wir bereits jetzt schon die Fülle Gottes, die hier anklingt, den Segen Gottes in diesem Leben des Mannes. Gott hat diesem Mann reich gesegnet. Gott hat diesem Mann eine fette Ernte beschenkt. Lebensmittel, sie sind doch nichts anderes als das, was wir als Segen bezeichnen. Aber noch einmal, ganz kurz zum Aufschreiben. Jesus hat nichts gegen Reichtum. Nein, darum geht es gar nicht. Noch etwas gegen eine großartige Ernte. Jesu Geschichte ist ziemlich alltäglich und darum auch vollkommen unspektakulär. Sie kann kaum einer Predigt dienen, oder? Aber genau das ist auch der Grund, warum Jesus über so ganz alltägliche Dinge spricht. Unser Leben ist eben alltäglich. Es fängt beim guten Segen oft an, beim guten Segen Gottes. Und wir denken uns nichts dabei. Bei den notwendigen Lebensmitteln, bei den Mitteln, die zum Leben dienen, bei den Dingen, die du und ich Tag für Tag brauchen und die uns so ganz normal vorkommen. Zweitens, die Sorge um die Lebensmittel, die Sorge um die Lebensmittel. Ziemlich schnell erfahren wir, in welchem Dilemma der Mann steckt. Was soll er nur mit der außergewöhnlich guten Ernte machen? Wisst ihr, man könnte auch fragen, und die Frage ist plötzlich nicht eine Frage des Mannes, des reichen Kornbauern vor 2000 Jahren, eines x-beliebigen, sondern eine Frage an dich und mich und eine Frage an uns als Gemeinde, wohin mit dem Segen? Was tun mit all dem Segen? Und schaut euch mal um, wir sind gesegnet, randvolle Gottesdienste. Uns geht's wirklich gut. Gott meint es gut mit uns. Wisst ihr, das ist ein Wohlstandsproblem, das wir hier haben. Wohin mit dem Segen Gottes? Und genau hier fängt eigentlich ein Problem an, ein menschliches Problem. Ist verrückt, oder? Hier fängt das Problem an. Der Mann sorgt sich um die Dinge, die ihm im Überfluss gegeben wurden. Mehr noch, der Mann in der Geschichte reagiert mit Enge, mit absoluter Enge, also Angst auf den Überfluss. So reflektiert der Mann im Gleichnis seine Situation, ja, in so einer Art Selbstgespräch. Wisst ihr, und hier findet so eine kleine, beinahe unbedeutende Veränderung im Text statt. Ein Perspektivwechsel. Das fällt uns in der Gemeinde im eigenen Leben eigentlich kaum auf. Da erzählt nicht Jesus ein Gleichnis, plötzlich redet der Mann selbst. Hier wird aus dem Mann im Gleichnis der Erzähler selbst, der Chef, derjenige, der alles autonom gestaltet. Ein ganz kleiner, ein winziger, aber doch so folgenreicher Perspektivwechsel. Und in diesem kleinen Selbstgespräch geht es um eins. Es geht um die Sorge um die Lebensmittel. Eine Sorge um Dinge, die eigentlich lebensdienlich sein sollten. In vielen Details wird nun diese Sorge entfaltet. Es verwundert darum nicht, dass der Mann im Gleichnis nun von seinen Früchten spricht, von seiner Scheune und seinem Korn. Hier nochmal der Originalsatz von Jesus. Der Mann spricht in diesem Satz: Ich will meine Scheune abbrechen und größere bauen. Nochmal, ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen. Und will darin sammeln all mein Korn und meine Vorräte und will sagen zu meiner Seele. Und dann erzählt der Mann weiter. Wisst ihr, in keinem anderen Gleichnis wird in so wenigen Versen das Wort ich und mein verwendet, gebraucht. In nur wenigen Sätzen kippt ein scheinbar so alltägliche Situation in ein leider alltägliches Beispiel. Man könnte sagen Habgier, aber das ist noch viel mehr. Das, was dahinter steckt, ist eine Sorge um das eigene Leben. Und die Folgen von Angst und Enge sind uns ja bestens bekannt. Ein lateinisches Sprichwort sagt und bezieht das nur auf Geld und Besitz. Wir können das ja auf die Enge beziehen und auf die Angst. Geld und Besitz gleich dem Meerwasser. Je mehr man davon trinkt, desto größer wird der Durst. Meerwasser. Ist eigentlich schrecklich, so viel Wasser, und wenn man davon trinkt, muss man immer mehr trinken. Man verdurstet. Getrieben von der Angst um die Lebensmittel und der modernen Frage, wie kann ich das Optimum aus meinen vollen Kornkammern rausholen, geht es dem Mann darum, es müssen neuere, größere Kornkammern her. Wisst ihr, Dabei hat das Erntedankfest im Judentum und auch im Christentum den Sitz an genau eben dieser Stelle. Bevor du dich ans Optimieren machst und Maximieren, halte inne und erkenne, woher kommt denn das alles? Wo kommst du denn her? Wem hast du dein Leben, deine Gaben, deine Familie, alles zu verdanken? Wer beschenkt dich und mich und uns Tag für Tag? Aber der Mann hält nicht inne. Er ist getrieben von der Sorge, von der Angst um die Lebensmittel. So schmiedet er Pläne, um nicht von Gottes Gaben und auch nichts von seinem Gewinn zu verlieren. Getrieben von der Sorge, von der Angst um die Lebensmittel lässt er viele Scheunen bauen. Das steht tatsächlich im Text, viele Scheunen. Für wen eigentlich? Hat er so eine große Familie oder so einen großen Hunger? Ihr Lieben, eigentlich geht es beim Erntedankfest wirklich nicht um so eine bäuerliche Idylle und auch nicht um Kartoffeln, Kürbisse, Karotten und Äpfel. Das sind nur Gaben. Im Kern fragt Erntedank, wer steckt hinter diesen Mitteln zum Leben? Oder deutlicher, wie gut und liebevoll und fürsorglich und verschwenderisch und wertschätzend und väterlich und mütterlich muss unser Vater im Himmel sein, dass er dir und mir so viel Gutes gönnt. Und ihr habt, Peter, ihr habt jeden Tag mit diesen Gaben zu tun. Sämtliche Früchte, ich zähle sie mal besser nicht auf. Merkt ihr diesen diametralen Unterschied? Der Kornbauer hat nie gelernt, unter die Oberfläche zu blicken. Und auf einmal ist er ganz auf sich selbst gestellt. Ganz allein. Darum reagiert er ängstlich und egoistisch nach dem Motto, ich, mich, mein, mir, Herr, segne diese vier. Mehr braucht's ja nicht. Er nutzt weder die reiche und unverdiente Ernte noch andere Dinge seines Lebens, um zu erkennen, wer dahinter steckt, geschweige denn, um zu teilen, um Gott das wieder zurückzugeben, dem er alles verdankt. Wisst ihr, darum geht es in diesem Gleichnis eigentlich um Angst, um mangelndes Vertrauen, trotz einer Wahnsinnsernte. Und wir müssen immer wieder bedenken, wem Jesus das sagt. Er sagt, dass Juden, für die das Erntedankfest eines der Hauptfeste ihres Glaubens waren. Für die war es ganz normal. Das ist kein atheistischer Kornbauer. Nein. Wir lesen weiter, da sprach Gott zu ihm, du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird all das gehören, das du angehäuft hast? Ich möchte nochmal darauf hinweisen, bei allen Gerichtstexten, über die ich bisher gepredigt habe in der Gemeinde, werde ich nicht müde zu sagen, dass die Gerichtsrede in der Bibel eine Absicht hat. Das, was dort ausgesagt wird, soll nicht eintreffen. Es geht nicht um Angst machen, sondern das soll eben nicht passieren. Vielleicht hörst du das jetzt weniger angstbehaftet. Und das Gericht wird hier seltsam dargestellt, sich selbst genug sein. Vielleicht auch sogar ein frommes sich selbst genug sein. Sich selbst genug sein ist vielleicht letztlich der Versuch, ohne Gott auszukommen. Zwar mit seinen Gaben, mit seinem Segen, mit seinem Frieden, ja, gerne, aber dann wieder doch für mich. Und uns geht's doch gut. Wisst ihr, der reiche Kornbauer hat seine Rechnung ohne Gott gemacht. Und genau aus diesem Grund wird er als Narr bezeichnet. Eine sehr pointierte, eine sehr aussagekräftige Bedeutung für Menschen in der Bibel, die nicht mehr mit Gott rechnen. Die nicht mehr mit Gott rechnen wollen. Die ihre vielen großen und kleinen Lebensrechnungen ohne Gott machen. Der Fehler des Mannes liegt darin, dass er glaubt, Lebensmittel geben mir Sicherheit. Ich muss sie bewahren, koste es, was es wolle. Und seine Sicherheit brauchte seinen kompletten Lebenseinsatz. Merkt ihr dieses Hamsterrad? Da dreht es sich. Und da braucht es Gott gar nicht mehr. Es dreht sich ganz von allein. Und wir mittendrin. Seine ganze Lebensplanung war dafür notwendig, um dieses Hamsterrad aufrechtzuerhalten. Aus seiner Sorge um Sicherheit benötigte es auf einmal hohe Wände, damit das Korn gut verschlossen und möglichst lange gelagert werden kann. Komisch, aus dem Segen, aus den Lebensmitteln wurden paradoxerweise Sorgen, Angst, eine große innere Enge, eine Angst um die Lebensmittel. Mit dem Segen in der Scheune war er sich selbst genug. Darum noch ein dritter, letzter Punkt. Die Lebensmitte. Der reiche Kornbauer sieht den wunderbaren Segen Gottes, das viele Korn, die vollen Kammern. Aber er bleibt an der Stelle stehen. Er erkennt nicht, dass Gott dahinter steckt. Ihr Lieben, ich möchte diesem Gleichnis einen Psalm gegenüberstellen. Wir haben ihn eben gehört, Psalm 65. Der König David war sich einer Sache ganz gewiss. Unser Gott ist ein Gott des Lebens, ein Freund des Lebens. Der ganze Psalm 65 sprudelt so richtig davon. Gott lässt Leben sprießen, er lässt regnen, versorgt den ganzen Erdkreis, er schenkt Leben. Und wenn man diesen Psalm im Zusammenhang anderer Psalmen drumherum betrachtet, also Psalm 63, 64, Psalm 66, so stellen wir fest, dass David eigentlich nicht immer nur gut aufgelegt war, dass er das Leben sehr realistisch betrachtet hat. Psalm 64 ist randvoll mit Angst vor Menschen, die David mobben, die ihn aus dem Weg räumen wollen. Und dennoch bleibt Gott für ihn ein Gott des Lebens. Dennoch sucht er seine Nähe. David unterscheidet eben diese eine wesentliche Tatsache vom reichen Kornbauern, dass er Gottes Herz, Gottes Absichten, ja, Gott selbst kennt. So simpel das auch klingt für uns, die wir regelmäßig in Kirchen gehen. Aber das macht den Unterschied. Die Lebensmitte macht den Unterschied. Denn wenn ich Gottes Herz kenne, dann weiß ich, wer er ist und wie er es meint. Darum weiß ich, wie ich mit seinem Segen, aber auch mit seinem Schweigen, also mit Durststrecken, mein Leben umgehen kann. Darum bekennt er, der Psalmist David, Gott schenkt Vergebung unserer Schuld, unserer Selbstverkrümmung, unserer Eigendrehung. Wisst ihr, das ist so elementar, was David da beschreibt. Alles in diesem Erntedankpsalm. Gott lässt uns aufblicken. Aufblicken zum Anfänger und Vollender unseres Heils. Wisst ihr, und mit einem erhobenen Kopf kann man bekanntlich viel mehr sehen, als wenn man sich nur um sich selbst dreht und nach unten schaut. Nach David richtet Gott. Ja, richtet Gott. Hier sind wir wieder beim Gericht. Er richtet uns auf. Was ist das nur für eine komische Art, über Gericht nachzudenken? So angstfrei. Da ist keine Spur von Enge. Da ist Leben in Fülle. David ist jetzt frei, um Gottes Spuren in dieser Welt zu erkennen und mit Dankbarkeit und Freude zu antworten. Und das sind zwei wesentliche Dinge, die er in diesem Psalm erkennt. Erstens, erst in Gottes Gegenwart, also in Gottes Nähe, können wir all das Gute erkennen und genießen, das wir bekommen. Es braucht also Gottes Gegenwart. Herzlich willkommen im Gottesdienst. Jesus sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Gott ist da. Gottes Gegenwart richtet uns auf, dass wir auch heute Morgen erkennen, wie gut er es meint. Wir können es anschließend sehen und schmecken im Abendmahl, was wir für einen Herrn haben. Und der zweite Gedanke ist, selbst die Spuren, die Gott in dieser Welt hinterlässt, sind voll von Gottes Überfluss. Luther drückt es so bildreich aus, da heißt es, mit guten Gaben krönst du das Jahr, in deinen Spuren lässt du Überfluss zurück. Wahnsinn, oder? Ist das nicht eine wunderschöne Vorstellung, ja eine ganz menschliche Vorstellung, dass Gott entweder zu Fuß durchs Land unterwegs ist oder vielleicht auch im Pferdewagen? Und Gott lässt Spuren zurück. Auf dem Weg zu seinen geliebten Menschen hinterlässt Gott Fußabdrücke, vielleicht sogar Fingerabdrücke oder Spuren eines Wagens. Was ist das nur für eine positive Vorstellung vom Herrn des Lebens? Gott fühlt sich scheinbar in dieser Welt ziemlich wohl. Er ist mitten unter uns und er hinterlässt blühendes Leben in den Spuren. Blühende Landschaften, ja, das haben uns viele versprochen. An so leichtfertig artikulierten Versprechen denken wir vielleicht heute, knapp 25 Jahre nach dem Mauerfall. König David zufolge sind blühende Landschaften aber Folge der Gegenwart Gottes. Es ist kein menschliches Versprechen, sondern die tiefe Erkenntnis, wo Gott war und ist, da herrscht üppiges, fettes, sprudelndes Leben. Es ist ein Kontrastprogramm gegen das Gottesbild eines Spielverderbergottes, wo man Segen, Ernten, Gaben, Liebe und so weiter hortet, abschließt, für sich behält. Merkt ihr? Dahinter steckt das Bild, dass es mir Gott sonst nicht gönnt, wenn ich es nicht einschließe. Hört ihr, was die Akzentverschiebung hier ist? Von den Gaben hin zum Geber, von den Lebensmitteln hin zur Lebensmitte. Mit David kommen wir nüchternen Schwaben ins Schwärmen. Da, wo Gott ist, da ist Leben. Da ist wirklich Leben. Gott ist ein Freund des Lebens, ein Freund der Fülle. Und übrigens, das steht schon in der Bibel an so vielen Stellen, vom Anfang bis zum Ende. Gott schreibt in Jesaja 55, so soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern es wird tun, was mir gefällt und ihm wird gelingen, wozu ich sende. Wo Gott ist und war, da herrscht Leben. Da blühen sogar Wüsten, das ist das Bild in der Bibel. Da blühen Wüsten, da ist Heilszeit, weil unser Herr ein Heiland ist. Er will uns heil machen. Er will heil machen, was aus Kummer und Sorge verkrümmt ist, was verkümmert ist. Durch Jesus richtet er uns auf, nimmt uns unsere Schuld, unsere Trennung, unsere Angst, ja unsere Enge, unsere Sorgen, unser schlechtes Gewissen mitsamt all unseren Schuldgefühlen. Und er beraubt uns all dieser Versuche, dem was hinzufügen zu wollen. Nein, er sagt, genießt es. Ernte Dank, wir genießen unseren Gott. Was für ein schönes Bild. Denn er gibt gerne und viel, und zwar Leben im Überfluss. Er gibt einen Blick ins Vaterherz, Gemeinschaft der Heiligen, einen Frieden, der größer ist als all unsere Gedanken zusammen. Er gibt Früchte des und Gaben des Heiligen Geistes, wie Liebe, Freude, Erbarmen mit den Leidenden, Gastfreundschaft, um die Gaben Gottes weiterzugeben, um sie ins Spiel zu bringen. Aber das Allergrößte ist, dass sich der unbeschreibliche Gott, den niemand je gesehen hat, der unendlich groß und heilig ist, dass er Mensch wird und uns die unbeschreibliche Liebe des Vaters in kleinen, verständlichen Häppchen bringt, wie zum Beispiel in den Geschichten, die Jesus bringt. Und selbst als wir noch nichts verstanden haben und so wie der reiche Kornbauer immer fungieren, her damit und schön abschließen, selbst da nimmt uns der lebendige Gott in Jesus dieses im Gleichnis angedeutete Gericht und er nimmt es auf sich. Und damit ist bei Gott das Leben noch lange nicht vorbei. Jetzt erst kann der Unfassbare in unsere Herzen einziehen. Darum spricht die Bibel von Gaben und von Früchten des Heiligen Geistes. Merkt ihr, das ist eine Geschichte des lebendigen Gottes mit der Menschheit. Erntedank ist eigentlich so viel mehr als einfach nur ein Dank für eine Ernte, sondern für einen Wesenszug Gottes, für die Fülle unseres Gottes. Hört euch nochmal an, was David im Psalm 65 schreibt. Er sagt, du Gott suchst das Land heim und bewässerst es und machst es sehr reich. Gottes Brünnlein hat Wasser die Fülle. Du lässest ihre Getreide gut geraten, denn so baust du das Land. Du tränkst seine Furchen und feuchtest seine Schollen. Mit Regen machst du es weich und segnest sein Gewächs. Du krönst das Jahr mit deinem Gut und deinen Fußstapfen triefen von Segen. Ist das nicht ein schönes Bild? Deine Fußstapfen triefen von Segen. Es triefen auch die Auen in der Steppe und die Hügel sind erfüllt mit Jubel. Die Anger sind voller Schafe und die Auen stehen dick mit Korn, dass man jauchzet und singet. Ihr Lieben, das ist unser Gott. Darum feiern wir Erntedank und das Abendmahl. Amen. Thank you.